Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. In diesem Sommer wurde sie innerhalb von wenigen Tagen weltberühmt. Für die einen eine Ikone, andere schickten ihr Morddrohungen. Sie retteten 53 Flüchtlingen das Leben, lief ohne Erlaubnis im Hafen von Lampedusa ein und legte sich mit der offiziellen europäischen, vor allem mit der italienischen Politik an. Herzlich willkommen, Carola Rakete.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Frau Rakete, das ist jetzt ein gutes Vierteljahr her. Nicht viel Zeit, um damit klarzukommen, dass man so blitzartig von 0 auf 100 weltberühmt wird, geliebt, gehasst, auf der Straße erkannt, Bild in allen Zeitungen. Wie weit haben Sie diese 3 Wochen inzwischen selber persönlich verdaut?
Also es gibt ja verschiedene Wellen, wo man darüber überhaupt nachdenkt oder Zeit hat, darüber nachzudenken. Es haben sich sehr viele Möglichkeiten aus dieser Seenotrettungsmission ergeben, allerdings auch sehr viele, sag ich mal, Arbeitsaufträge, Dinge, die man erledigen muss. Und deswegen ist eigentlich wirklich wenig Zeit, darüber nachzudenken, was es wirklich bedeutet.
Mhm. Aber hinterher sind Sie erstmal abgetaucht und ein paar Wochen zumindest, um das mit sich klarzukriegen? Oder haben Sie sich die Zeit gar nicht genommen?
Eigentlich nicht. Also es ging dann zu der ersten und der zweiten Anhörung nochmal. Anfangs war uns allen unklar, inklusive auch der Polizei, wie stark die Gefährdungslage ist, weil es Morddrohungen aus verschiedenen Richtungen gab. Das heißt, mein Aufenthaltsort wurde nicht bekannt gegeben. Aber es hat sich auch dann herausgestellt, dass die Lage so kritisch nicht ist.
Als Carola Rakete die Führung für das Flüchtlingsrettungsschiff Sea-Watch 3 übernahm, da kannte sie kein Mensch. Das sollte sich dann innerhalb von 3 Wochen ändern, da kannte sie die ganze Welt. Frau Rakete, der Auftrag, das Kommando zu übernehmen, der kam eigentlich ziemlich umgelegen. Der hielt sie von der Arbeit ab, hatte ich gelernt. Wo waren Sie denn gerade?
Ich war im Juni in Schottland in einem Naturschutzprojekt, in dem ich bereits seit einem Monat war und wo ich auch eigentlich den Sommer über bleiben wollte. Und als ich dort ja eigentlich meiner ganz normalen Arbeit nachging, wir haben gerade Kiefernsetzlinge umgetopft in so einem Gewächshaus, die dort irgendwann angepflanzt werden sollen, da erreichte mich dann eben so ein Anruf von Sea-Watch. Ich stehe auf einer Notfallkontaktliste dort und man hat mich gefragt, ob ich ganz, ganz schnell nach Sizilien zum Schiff kommen könnte, weil der Kapitän, der die nächste Mission übernehmen wollte, ausgefallen sei. Und die komplette Crew, die anderen 21 Leute waren da, die waren startklar, Ingenieure, Ärzte und so weiter, alle da. Bloß eben kein Kapitän. Und da war mir eben klar, dass es sonst zeitlich keiner schafft außer mir.
Und dann von jetzt auf gleich von den Baumsetzlingen aufs Schiff dann in Italien.
Ja, genau. Mhm. Also ich war dann innerhalb von 3 Tagen da.
Sie haben dann mit Ihrer Crew 53 Flüchtlinge aus dem Meer gepickt, sind 2 Wochen auf See geblieben, auf der Suche nach legalem Anlegen in einem sicheren Hafen. Wie ging das zu in diesen 2 Wochen an Bord?
Also die Frustration verstärkte sich überall immer mehr. In der Schiffsführung war es einfach so, dass wir alles versucht haben, politisch, juristisch, um einen Transfer zu ermöglichen. Und das, was viele Leute vielleicht gar nicht wissen, ist, dass am 2. Tag eine Stadt, die Stadt Rottenburg, hatte angeboten, alle diese 53 Geretteten zu übernehmen. Sie würden sogar einen Bus nach Sizilien schicken und die abholen. Und eigentlich war die ganze Zeit eine Lösung da. Allein das deutsche und auch das italienische Innenministerium wollten so einen Transfer an Land nicht erlauben. Und das war natürlich extrem frustrierend, weil wir wussten, es gibt eigentlich eine Lösung.
Wegen der Registrierung dann, ne? Der Flüchtlinge.
Ja, genau, wegen der Registrierung der Flüchtlinge, wegen des Dublin-III-Abkommens, wo eben die Asylanträge der Personen immer dort gestellt werden müssen, wo sie eingereist sind und das deutsche Innenministerium darauf beharrt hat, dass sie in Italien registriert werden sollen.
Gab es eigentlich so eine Schlüsselstelle auf der Kapitänsbrücke, wo Sie ja dann auch letztlich alleine entscheiden müssen, wo Sie dann gesagt haben, jetzt ist mir alles egal, wir können alle nicht mehr. Lampedusa, da legen wir jetzt an, ob legal oder nicht.
Nein, also so eine Situation gab es nicht. Es war im Gegenteil so, dass es einfach über die Tage die Situation immer schwieriger und immer angespannter wurde. Und wir haben jeden Tag medizinische Berichte an die Rettungsleitstelle gestellt. Ich habe immer mit den Ärzten gesprochen. Und wir kamen dann gemeinsam einfach zu dem Schluss, dass wir die medizinische Verantwortung, dass wir die Sicherheit der Personen einfach irgendwann nicht mehr garantieren können. Das war eine Entscheidung, die sich über die Tage so angebahnt hatte.
Weil es chaotisch war auf dem Schiff. Kein Wasser, keine Klos, kranke Leute. Also das muss ja auch sehr, sehr, sehr brenzlig gewesen sein zuletzt.
Es war insbesondere die psychologische Lage, die uns in große Sorge versetzt hat, weil wir praktisch diese Menschen auf so engem Raum an Deck draußen schlafen, mit so einer Wolldecke eingesperrt haben, wenn man so will, auch wenn wir das ja natürlich nicht wollen. Und die Leute nicht wissen, was mit ihrer Zukunft wird. Umgekehrt haben fast alle die Erfahrungen von Menschenrechtsverletzungen gemacht. Also krasse Geschichten, die die Leute erzählen aus Libyen. Leute werden gekidnappt, Menschen werden gefoltert. Man sieht das auch an den schlecht verhaltenen Wunden teilweise. Wir hatten während der gesamten 17 Tage 2 medizinische Evakuierungen, wo Menschen innerhalb weniger Stunden dann sofort von Bord mussten, weil wir in unserem kleinen Hospital deren Gesundheit dann auch nicht garantieren konnten.
Als Sie angelandet sind, wurden Sie sofort festgenommen, 3 Tage unter Hausarrest gestellt. Dann hat eine italienische Richterin zu Ihren Gunsten entschieden. Und für die einen waren Sie die Heldin, die Menschen gerettet hat. Für die anderen waren Sie die Kommandantin eines Piratenschiffes. Ich möchte fragen, wie sehen Sie eigentlich so aus Ihrer eigenen innersten Motivation heraus diese Aktion für sich selber?
Die Seenotrettung ist im internationalen Gesetz verankert. Deswegen muss sie ganz klar gemacht werden. Sie ist eigentlich staatliche Aufgabe. Das sage ich schon seit 2016, wo ich das erste Mal unterwegs war. Die europäischen Staaten müssen die Seenotrettung dort eigentlich wahrnehmen. Das ist unsere Außengrenze. Es ist eigentlich überhaupt nicht der Sinn der Sache, dass es die Zivilgesellschaft macht. Wir machen es wirklich nur, weil es sonst keiner tut. Und auch dieses Jahr sind ja schon wieder 1000 Menschen gestorben.
Das ist einer der politischen Konflikte um die private Seenotrettung, dass man also nicht, ich sag mal, zufällig Schiffbrüchige findet, sondern dass man in Bereitschaft ist, aufs Meer fährt und die Menschen aus diesen seeuntüchtigen Schlauchbooten holt. Die Argumentation dagegen ist immer wieder, dass man so auch ein gewisses Schleppertum fördert, dass die Leute drauf setzen. Insbesondere der italienische Innenminister hat sich mit ihnen schwer angelegt. Haben Sie eigentlich Verständnis dafür, dass man so anders denken kann als Sie selber?
Ich denke, wenn man mit den Geflüchteten mal selbst gesprochen hat und sich hat erzählen lassen, wie die Zustände in Libyen sind, aber auch, warum die Leute sich überhaupt auf die Reise begeben, warum sie fliehen müssen von zu Hause, wie die wirtschaftlichen Umstände vielleicht sind, dann wird einem ganz schnell klar, dass sie sehr, sehr gute Gründe haben. Und die sind immer ein bisschen individuell, abhängig davon, wo jemand herkommt, aus welcher Situation. Und ich denke, man muss sich auch zurückerinnern, dass es auch in Europa ja viele sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge gab. Wenn wir zum Beispiel nach Bremerhaven gehen, in dieses Auswanderermuseum zum Beispiel. Es gab Millionen von Menschen, die Europa verlassen haben, um zum Beispiel in die USA zu gehen. Also auch in unserer eigenen Geschichte ist das noch nicht so lange her.
Letztlich aber eine Gewissensentscheidung, in dem Moment zu sagen, ich mache das, oder eine politische Entscheidung? Was steht voran, wenn man das sagen kann?
Also unsere Anwesenheit als zivile Seenotrettung wird mittlerweile politisch gesehen, ist aber einfach eine Notwendigkeit, weil Menschenleben auf dem Spiel stehen.
Sie standen ja auch in diesem politischen Konflikt, weil man letztlich Italien in Europa ja ziemlich alleine lässt mit diesem Konflikt in Lampedusa. Man kritisiert dann Italien und ist ganz froh, dass die Menschen nicht in Hamburg oder Rotterdam anlanden. Das spielt ja mit rein. Also deswegen, wie politisch sehen Sie diese Entscheidung auch?
Wir als private Seenotretter, insbesondere als Sea-Watch, kritisieren eigentlich nie oder sehr selten die Italiener als solche. Weil wir nämlich ja genau die Hintergründe kennen. Wir wissen, wir haben hier keine Flüchtlingskrise, wir haben eine Krise der Solidarität. Die EU ist letztlich eben eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und die Länder, die dann immer mit dem Finger auf Italien zeigen und sagen, ja, die Italiener tun dies, das, jenes oder eben auch nicht, die sind aber auch diejenigen, die gleichzeitig nicht bereit sind, solidarisch die Geflüchteten aufzunehmen oder eben dieses Dublin-III-Abkommen zu ändern und für eine gerechte Verteilung der Geflüchteten zu sorgen.
Alles, was sie hat und braucht, passt im Prinzip in einen großen Tracking-Rucksack. Das erzählt Carola Rakete in dem Buch, das sie gerade veröffentlicht hat und in dem sie ihre spektakuläre Aktion im Sommer dieses Jahres erzählt, aber auch in größeren Zusammenhang stellt, im Zusammenhang nicht nur mit dem eigenen Leben, sondern mit dem politischen, auch in den politischen Zusammenhang von Klima, Umwelt, Politik und Flüchtlingsströmen. Einmal rundum sozusagen. Bleiben wir mal kurz bei diesem Tracking-Rucksack, Frau Rakete, in den alles Wichtige passt. Inwiefern spiegelt der Ihre Lebenseinstellung?
Also mir ist irgendwann bewusst geworden, dass es auch ein großer Vorteil sein kann, wenn man gar nicht so viele Sachen dabei hat. Wenn man nicht so viel Verantwortung hat, also ich zum Beispiel habe keine Wohnung oder ich habe kein Auto, also brauche ich mich darum auch nicht zu kümmern, ich brauche es nicht instand zu halten oder sonst irgendetwas. Und das kann auch schön sein, wenn man wenig Sachen dabei hat, braucht man sich so gesehen auch um wenig zu kümmern. Und es wird auch einem bewusst, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, dass man auch gar nicht mehr braucht. Also ich habe immer mein Zelt dabei, meinen Schlafsack und ein paar Bekleidungsstücke und das ist im Regelfall dann schon alles.
Keine Wohnung, auch kein Zuhause dann?
Nee, ich habe seit 8 Jahren eigentlich keinen festen Wohnsitz. Ich bin bei meinen Eltern gemeldet, zahle da Steuern und so weiter, aber ich bin dort eigentlich nie. Und es würde auch keinen Sinn machen, also für mich, das wäre ein bisschen Geldverschwendung, sage ich mal, wenn ich mir eine Wohnung leisten würde, in der ich sowieso nie bin.
Mhm. Aufgewachsen in Celle? Da träumt man nicht als erstes von der Seefahrt, oder doch?
Nein, es war Zufall, dass ich zur Seefahrt gekommen bin. Ich wusste nicht so genau nach dem Abitur, was ich denn studieren sollte. Und es war wirklich eher zufällig. Ich wusste Dinge, die ich nicht machen wollte. Ich wollte nicht im Büro arbeiten. Ich wollte nicht irgendwie etwas mit der Wirtschaft zu tun haben, Jurist werden, Arzt oder irgendwie so etwas. Ich bin zufällig dann in die Seefahrt reingeraten, wie, glaube ich, auch viele andere der Kommilitonen so in dem Studiengang. Und tatsächlich ist auch die Abbrecherzahl relativ hoch in dem Studiengang der Nautik.
Hätte ich gar nicht gedacht. Also eher so wie bei Flugzeugpiloten, ein Traumberuf und der Traum von der großen, weiten Welt oder so, spielte überhaupt keine Rolle.
Nein, eher weniger. Also ich konnte es mir ganz gut vorstellen, weil man sehr viele verschiedene Dinge dort tut. Grundsätzlich ist es ein Ingenieurstudium. Dann aber hat man eine gewisse medizinische Ausbildung, Meteorologie und so weiter. Man arbeitet auch sehr viel eigenverantwortlich. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und was mir auch heute nach wie vor eigentlich an dieser Sache ganz gut gefällt, ist, dass man eben jeden Tag arbeitet. Meistens auch sehr viele Stunden für vielleicht 3 oder 4 Monate im Regelfall. Und dann hat man frei. Dann hat man praktisch seine gesamten Wochenenden, seinen gesamten Urlaubsanspruch auf einmal. Und dann kann man eben zum Beispiel reisen. Das habe ich in der Vergangenheit auch dann viel gemacht. Das heißt, wenn mein Vertrag irgendwo geendet hat, zum Beispiel in Südamerika, und der Arbeitgeber musste mich sowieso zurückfliegen am Ende, dann habe ich einfach in Südamerika noch Urlaub gemacht mit meinem Zelt eben, weil ich ja sowieso schon da war. Und so konnte ich dann so ein paar Ecken irgendwie der Welt erkunden, wo ich sonst nicht extra hingeflogen wäre.
Und so entwickelte sich nach und nach die Frau, die sich so für Umwelt und Naturschutz interessiert, wobei ich ein bisschen gestaunt habe. Das heißt, als Mädchen mich für andere einzusetzen, das lag mir völlig fern. Welche Erlebnisse haben das geändert?
Ich glaube einfach die Möglichkeit, bestimmte Dinge selbst zu sehen und zu erleben. Also zum Beispiel, als ich das erste Mal in Südamerika war, habe ich dann selbst einfach gesehen, wie arm manche Menschen dort sind, wie Straßenkinder in Bolivien oder Peru irgendwie Kaugummis oder Taschentücher verkaufen, dass die Kinder nicht zur Schule gehen können, dass sie Schuhe pützten. Und das ist etwas anderes, das weiß man natürlich vorher, dass das so ist, aber wenn man es sieht, finde ich, berührt es einen anders. Und das Gleiche war es auch, als ich später nach dem Nautikstudium-Abschluss auf Polarstern, dem deutschen Forschungseisbrecher, angefangen habe. Und ich habe 2,5 Jahre dort gearbeitet, war in der Arktis und in der Antarktis. Und wenn man einfach sieht, was an diesen Polargebieten sich verändert, wie rasant der Klimawandel voranschreitet. Und wenn man auch den Zugang zu den Wissenschaftlern hat, die ja die Experten dafür sind und die immer sagen, es ist dramatisch, es ist wirklich dringend, dass es eine politische Aktion gibt und so weiter. Und wenn man diesen Zugang hat und es selber erlebt, dann entwickelt man natürlich auch ein anderes Verständnis dafür.
Polarstern, das ist das Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Da haben Sie angeheuert als nautische Offizierin. Ist das so die zweite Frau an Bord, oder?
Ja, also es gibt unter dem Kapitän mehrere Personen, die sich diese Brückenwachen sozusagen teilen und schauen, wo das Schiff halt eben hinfährt. Das kann ja nicht fahrerlos sozusagen herumfahren. Das heißt, es gibt im Regelfall drei Leute, die sich in Schichten die 24 Stunden aufteilen, und davon war ich dann eben eine.
Aber diese Arbeit haben Sie sich gesucht. Also nicht jeder, der Nautik studiert, heuert dann auf einem Polarforschungsschiff an. Die Arbeit haben Sie sich doch gesucht. War da schon der Impetus, ich möchte mir das angucken, oder war das schon Klima, Umwelt, diese Gedanken?
Also ich hatte mein zweites Praxissemester für die Fachhochschule auf einem anderen Forschungsschiff gemacht, der Meteor, die gehört zur Universität Hamburg. Und da ist mir bewusst geworden, wie viel spannender es ist, auf einem Forschungsschiff zu arbeiten, als zum Beispiel auf einem Containerschiff. Und ich hatte sehr, sehr viele interessante Gespräche mit den Wissenschaftlerinnen, mit den Doktoranden zum Beispiel. Und da habe ich dann, als ich den Abschluss gemacht habe, wirklich versucht, auf ein Forschungsschiff zu kommen. Und ich hatte eben extrem viel Glück. Viele Leute versuchen das, die Nautiker alle praktisch in meiner Abschlussklasse an der Fachhochschule, alle haben mich beneidet, weil ich so viel Glück hatte. Mhm. Aber ich habe auch wirklich danach gefragt und hatte auch meine Abschlussarbeit in diesem Bereich Forschungsschiffe schon geschrieben.
Und dann bis zum Nordpol hochgeschippert und gesehen, der Weg ist leider viel freier als gedacht. Also wie haben Sie das ja ganz sinnlich erfahren, diesen Klimawandel dann auf dieser Reise?
Ja, auf meinem allerersten Einsatz nach der Fachhochschule gab es eben eine Reise in die zentrale Arktis, und ich hatte immer so eine Vorstellung vom Nordpol, wie der wohl aussieht. Ich hatte Bücher darüber gelesen von früheren Polarfahrern und so weiter und hatte von den Kapitänen gehört, dass sehr viel mehrjähriges Eis da sein sollte und so weiter, und wie schwierig es ist, dort durchzukommen mit einem konventionellen Eisbrecher. Die ersten Eisbrecher, die hingefahren sind, waren auch nukleare, oder das sind die am schnellsten hinkommen. Und dann kamen wir dort an, das war eigentlich nur einjähriges Eis, das heißt Eis, das nur im Winter gefroren ist und dann schon nach einer Saison wieder abschmilzt. Und das ist auch das Skandalöse eigentlich am Abschmelzen des arktischen Meereises. Es ist die Dicke, die dort verloren geht, die Ausbreitung, die Fläche geht auch verloren, aber es ist hauptsächlich wirklich so, dass es viel, viel weniger Eis gibt, was schon mehrere Schmelzsaisons übersteht.
Carola Rakete stand plötzlich im Mittelpunkt des politischen Konflikts um Migration. Wie unter einem Brennglas wurde in diesen drei Wochen vor Lampedusa eigentlich der gesamte Konflikt, den die Welt mit Flüchtlingsströmen hat, politisch deutlich. Sie selber versteht sich viel eher als Klimaaktivistin. Sie kommt vom Naturschutz. Beschäftigt Sie das heute eigentlich wieder? Sind Sie Kapitänin AD inzwischen?
Also für mich ist sowieso Kapitän eine Rolle, die man ausfüllt, solange man auf dem Schiff ist. Und ab dem Moment, wo man eben ausgestiegen ist, ist man eben wieder Privatperson. Es ist so, dass ich nach diesen ersten Jahren auf dem Polarforschungsschiff beschlossen habe, dass ich selber eigentlich Wissenschaft machen möchte, mich selber mehr für Naturschutz einsetzen möchte. Dann habe ich eben angefangen, ein Masterstudium in Teilzeit zu machen, bin eben mittlerweile Ökologin und versuche auch eigentlich wenig Zeit auf Schiffen zuzubringen, da es mir nicht unbedingt viel Spaß macht. Ich mache die Seenotrettung wirklich nur, weil es sonst kein anderer tut. Auch 2016, als ich das erste Mal dabei war, war es eben so, dass jemand ausgefallen war. Es ist eine Notwendigkeit, dass sie gemacht werden muss, aber ich mache es nicht, weil es mir Freude macht, und ich selber definiere mich auch nicht darüber. Ich selber war in den letzten Jahren vielleicht 1 bis 3 Monate mit der Seenotrettung dabei, und die restlichen Monate habe ich etwas anderes. Also die Großzeit habe ich etwas anderes gemacht. Das heißt im Regelfall halt Natur- und Umweltschutz.
Was haben Sie denn da zum Beispiel gemacht?
Also ich habe bei Greenpeace zum Beispiel mal eine Kampagne begleitet. Ich war in einem Naturpark in Russland im Rahmen eines europäischen Freiwilligendienstes. Ich war in Schottland jetzt in einem Nationalpark. Also ich habe einfach verschiedene Aufgaben, ja, auch an verschiedenen Orten ausgefüllt und halt, wie gesagt, auch dieses Studium nebenher noch gemacht.
Stimmt das? Nie länger als 3 Monate an einem Ort? Da ist man ja kaum eingearbeitet, ist man schon wieder weg?
Also es waren häufig Projekte, zu denen ich vielleicht auch wieder zurückgekommen bin, aber ich war nie mehr als 3 Monate an dem gleichen Ort.
Das stimmt. Anstrengendes schon. Leben, Klimaaktivistin.
Also ich selber definiere mich nicht als Aktivistin. Ich habe einfach ganz normal gearbeitet. Ich habe am Anfang einfach auf den Schiffen gearbeitet. Da ist man dann sowieso schon das halbe Jahr unterwegs. Später auch. Die meisten Verträge, die man hat, sind eben relativ kurz.
Und welche waren auch so Gelenkstellen im Leben? Welche sagen, wo sagen Sie, das hat wirklich mir Erkenntnisse gebracht, die mein Leben auch in eine bestimmte Richtung gelenkt haben? Was war besonders wichtig?
Also für mich wirklich die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern in der Polarforschung. Zum einen haben mich die Polargebiete selbst extrem fasziniert. Ich finde sie wunderschön und möchte auch am liebsten immer wieder dorthin zurückkehren. Man spricht von diesem sogenannten Polarvirus, den Leute dann haben. Aber eben über diese Zeit, über die gesamten Gespräche wurde mir eben so klar, dass gar nicht die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse fehlen, sondern die politische Aktion. Und da habe ich dann immer mehr angefangen, mir die Frage zu stellen, was kann diese politische Aktion sein? Wie schafft man den politischen Willen, wirklich etwas zu verändern? Und das ist etwas, wo ich angefangen habe, auch etwas mit der Wissenschaft zu hadern, weil ich gedacht habe, hier ist vielleicht meine Energie gar nicht so gut genutzt. Denn die wissenschaftlichen Fakten zur Klimakrise sind ganz klar. Auch zum Artensterben ist es ganz klar, zu unserer Ressourcenübernutzung ist es ja ganz klar, dass es passiert. Wir müssen nur endlich was tun.
Und das können Wissenschaftler alleine nicht leisten. Dann sind sie sozusagen ein bisschen der verlängerte Arm?
Also die Wissenschaftler, die machen eben im Regelfall die Fakten klar und hoffen dann, dass die Politik die umsetzt. Das Problem ist eben wirklich, die Politik ist natürlich beeinflusst von Lobby sehr häufig, von Unternehmen. Politiker machen diese Arbeit ja teilweise auch als Karriere, sind also irgendwie beeinflusst. Es wird nicht immer nach den wissenschaftlichen Fakten dann letztlich auch entschieden. Und für die Wissenschaftler selbst ist es auch sehr schwer. Die wissen das ja häufig. Ich finde es auch toll, dass sie sich jetzt engagieren. Zum Beispiel mit Scientists for Future gibt es ja ganz, ganz viele Wissenschaftler, die sich hinter diese Schülerproteste stellen und sagen, ja, die wissenschaftlichen Fakten sind so. Es ist vollkommen gerechtfertigt, dass die Schüler hier protestieren. Aber es ist eben schwer, weil die Fakten einfach nicht umgesetzt werden. Und da ist dann die Frage, ja, wie kommen soziale Bewegungen ins Spiel oder wie kommt die Zivilgesellschaft ins Spiel? Wie kann sie die Veränderung in der Politik anstoßen?
Ich frage natürlich auch, weil Ihr Buch heißt Handeln statt Hoffen, Aufruf an die letzte Generation. Das ist natürlich sehr markant von mir formuliert. Aufruf an die letzte Generation. Glauben Sie dann wirklich, nach Ihnen kommt nichts mehr?
Nein, das glaube ich nicht. Im Buch ist es erklärt, wie der Untertitel gemeint ist. Also wir haben ihn natürlich mit Absicht so provokant formuliert. Es geht einfach darum, dass wir, die jetzt gerade alle leben, die letzte Generation sind, die aktiv und sehr effizient etwas gegen die Klimakrise machen kann. Denn es gibt ja diese Kipppunkte in den Erdklimasystem, wo es so ist, wenn wir circa 2 Grad erreichen, Erderwärmung, niemand weiß es so genau. Und das wird, so wie es aussieht, vor 2050 passieren. Also bevor ich 60 Jahre alt bin, haben wir 2 Grad Temperaturanstieg, wenn nicht wirklich drastisch was passiert. Und dann bei 2 Grad, dann schmilzt das Grönland-Eisschild, dann schmilzt die Westantarktis, dann schmilzt unwiederbringlich das arktische Meereis im Sommer. Und dann haben wir diese kaskadenartigen Kippelemente. Dann kann der Amazonas sich zum Beispiel in eine Trockensavanne verändern und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann haben wir zum Ende des Jahrhunderts 3 bis 5 Grad Temperaturerwärmung. Niemand weiß, wie viele Menschen dann auf dem Planeten überhaupt noch überleben können. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, das ist eine existenzielle Krise für die Menschheit. Wenn wir zum Ende dieses Jahrhunderts, also ein Kind, was jetzt geboren wird, das 80 Jahre alt werden könnte, könnt ihr das noch erleben, 3 bis 5 Grad mehr. So, und wenn wir aber die 2 Grad nicht erreichen wollen, was wir nicht dürfen, weil dann geraten wir in diese Heißzeit, die wir nicht mehr umkehren können. Da müssen wir jetzt sofort etwas tun, in den nächsten Jahren, in dieser Dekade. Und deswegen sind wir die letzte Generation, die diese ganzen Kipppunkte verhindern kann.
Carola Rakete, sie hat uns eben erzählt, warum sie ihrem Buch, das sie gemeinsam mit Anne Weiß geschrieben hat, so einen markanten Untertitel gegeben hat, Aufruf an die letzte Generation. Aber auch der Titel, Frau Rakete, ist ja schon sehr markant, Handeln statt Hoffen, als sei Hoffen ein schlechtes Gefühl. Braucht man nicht auch einen guten Funken Hoffnung, um zu handeln?
Ich denke, dass da die Menschen wirklich unterschiedlich sind. Und es geht ein bisschen um die Reihenfolge, für mich persönlich. Also, wenn ich auf etwas hoffe, einfach nur heißt es auch, dass ich abhängig bin, warte darauf, dass jemand anderes endlich etwas unternimmt. Aber ich warte auch auf eine Aktion. Aber wenn die nicht kommt, dann kann ich ewig noch warten. Es wird nichts passieren. Umgekehrt ist es so, wenn ich selber etwas tue, wenn zuerst die Aktion da ist, wenn wir zuerst zum Beispiel wirklich ein richtig, richtig gutes, stringentes Klimapaket verabschieden würden hier in Deutschland, was mit den Pariser Klimazielen übereinstimmt,
tut es
dann
das
hörte
nicht.
Man, genau, im Moment tut es ja das überhaupt gar nicht und die Wissenschaft ist komplett auf den Barrikaden und total entsetzt darüber, was da beschlossen wurde. So, wenn wir aber zum Beispiel ein tolles Klimapaket hätten, was ausreichend ist, dann könnte ich auch etwas Hoffnung zum Beispiel haben. Aber solange nicht erst die Aktion ist, die mir Hoffnung gibt, dann gibt es halt keine Hoffnung. Man muss erst
mal
was
ganz
tun.
Ungeschützt. Sie sehen hier so lebendig aus, dass ich sie mir gar nicht ohne Hoffnung vorstellen kann mit der Energie, die sie ausstrahlen. Aber die Reihenfolge ist für sie eben, mach was selber, damit die Hoffnung wieder wachsen kann. Lasst uns handeln, statt zu hoffen. Wie möchten Sie denn selber eigentlich weiter handeln?
Also ich bin jetzt natürlich zufällig in diese Situation geraten, wo mir auf einmal viele Menschen zuhören. Und deswegen habe ich auch dann zusammen mit Anne Weiß dieses Buch geschrieben, um zu sagen, okay, hier können wir noch einmal etwas sagen, um die Leute aufzurütteln, um sie zum Nachdenken zu bringen. Das Buch ist ja relativ kurz. Und wo wir hoffen, dass die Leute sich einfach mehr mit den verschiedenen Themen dann bei den entsprechenden Experten noch informieren und wirklich darüber nachdenken, wie kritisch es ist. Und da kann man noch einmal sozusagen einen Anstoß geben. Ich hatte jetzt persönlich noch nicht wirklich die Zeit, mir genau zu überlegen, was ich in der Zukunft machen werde. Aber mir ist natürlich auch klar, die Zerstörung unserer Ökosysteme nimmt ja immer mehr zu. Es ist ein Thema, was uns alle Menschen, die leben, unser ganzes Leben lang begleiten wird. Es wird nicht so sein, dass wir irgendwann den Klimaschutz oder den Umweltschutz erledigt haben. Nein, das wird die nächsten Dekaden dieses Planeten definieren. Es wird unser aller Leben ganz klar definieren, dass wir das Erdsystem, das Klima so stark gestört haben.
Also ob Sie selber nochmal zurückkehren, zum Beispiel eben zu den schottischen Bäumen oder ob Sie sich ganz auf die politische Seite schlagen werden, das haben Sie für, oder nochmal studieren, das haben Sie für sich noch gar nicht so entschieden. Welche Bälle müssen Sie da im Moment jonglieren?
Im Moment gibt es eben wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich würde natürlich gerne wieder im Rahmen der Polarforschung arbeiten. Gleichzeitig gibt es natürlich jetzt viele Möglichkeiten, bei den sozialen Bewegungen etwas zu tun, weil sich da eben gerade sehr viel tut, auch mit Fridays for Future jetzt zum Beispiel, mit der Extinction Rebellion, Sunrise Movement und so weiter, wo es möglicherweise Sinn macht, politisch zu arbeiten. Da ist, glaube ich, für mich wichtig, eine Mischung zu haben, da ich eigentlich kein Stadtmensch bin und viel von der politischen Arbeit natürlich zum Beispiel hier in Berlin stattfindet. Und ich glaube, für mich persönlich ist wichtig, eine Mischung zu haben zwischen den Dingen, draußen in der Natur zu sein, in den Ökosystemen selbst zu arbeiten und dann auch eine politische Arbeit irgendwie zu unterstützen auf jeden Fall.
Extinction Rebellion, Sie haben es angesprochen, das ist eine Organisation, die auch mit, ich sag mal im weitesten Sinne, zivilem Ungehorsam rebelliert. Wie stehen Sie zu diesem Punkt, der ja auch sehr in der Diskussion ist, in diesen ganzen ökologischen Bewegungen, wie viel ziviler Ungehorsam nötig, gut ist und wo auch die Grenzen dafür liegen?
Also die Extinction Rebellion Bewegung im Besonderen hat sehr, sehr viele vergangene soziale Bewegungen analysiert und sich deswegen eine Strategie so geschaffen, wie man die Gesellschaft aufrütteln könnte und was man auch fordert, nämlich zum Beispiel mehr Demokratie. Die Extinction Rebellion, das finde ich wirklich sehr interessant, fordert ja Bürgerräte und eine Bürgerversammlung, wo zum einen auf der lokalen, aber vielleicht auch auf der nationalen Ebene mehr die Bürger darüber entscheiden, wie zum Beispiel die Maßnahmen zum Klimaschutz aussehen, als der Bundestag etwa? Und das finde ich eine sehr interessante Frage. Wie können wir überhaupt in Deutschland mehr Demokratie schaffen?
Das Erstaunliche ist, die wollen das zum Teil sogar per Los auswählen, wie im antiken Griechenland. Da bezog sich das aber auf 40.000 freie Bürger. Also Sklaven und Frauen waren auch nicht dabei. Wenn ich mir sowas vorstelle, dass Entscheidungsträger per Los ausgewählt werden könnten, dann würde Politik natürlich auch ein bisschen zur Lotterie. Also mich gruselt es da ein bisschen. Sie nicht?
Mich eigentlich weniger, weil im Moment wissen wir, dass das aktuelle System ja auch nicht besonders gut funktioniert. Zumindest nicht für die Mehrheit der Bürger und auch nicht für die zukünftigen Generationen. Denn im Moment wird die aktuelle Politik, die wir haben, für die Interessen von Eliten und für Konzerne gemacht, die das ja durch ihre ganze Lobbyarbeit auch dann immer mehr in so einem Kreislaufzirkel irgendwie dafür sorgen.
Aber möchten Sie von jemandem vertreten werden als Bürgerin, den das Los ausgewählt hat? Ich meine, wenn Sie mit der Politik nicht zufrieden sind und damit auch mit Wahlergebnissen nicht zufrieden sind, haben Sie zumindest die kleine Möglichkeit Ihrer eigenen Stimme. Möchten Sie von jemandem vertreten werden, den das Los getroffen hat?
Also ich habe persönlich sehr großes Vertrauen in die Bürger in diesem Land. Also man muss ja häufig sehen, die Leute, die sehr laut sind, hörbar, an den Rändern meistens der Gesellschaft, die sind ja nicht die Mehrheit. Es gibt diese große schweigende Mehrheit zum Beispiel, die mehr Klimaschutz möchte. Die sagt, ja, wir können hier noch ein paar Flüchtlinge aufnehmen, weil wir verstehen die Gründe, warum Leute fliehen müssen. Ja, wir sind ein reiches Land, wir können ein bisschen mehr machen. Ich glaube, diese Mehrheit, die gibt es und man muss sich bewusst machen, dass es sie gibt.
Und nach Ihrer spektakulären Aktion zur Rettung von 53 Flüchtlingen vor Lampedusa wurde sie von jemandem sogar als Nachfolgerin Jesus bezeichnet, von einem renommierten Bischof. Andere schickten ihr Morddrohungen. Das ist ja ein Leben, das kann einen in dem Moment wirklich zerreißen. Und Sie haben mal gesagt, Sie haben ja richtig eine Kunstfigur aus mir gemacht. Sind solche Gespräche für Sie auch damit da, dass die Kunstfigur wieder wahrgenommen wird, als was sie ist, als Carola Rakete?
Also es war wirklich ein interessantes Erlebnis, irgendwie zu sehen, wie durch die Medien einfach ein Bild, ja eine Kunstfigur geschaffen wurde, die meiner Meinung nach mit mir selbst als Person nur sehr begrenzt etwas zu tun hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man überhaupt diese Kunstfigur und mich als reale Person nochmal irgendwie zusammenbringen? Oder ist es nicht einfach auch eine Aktion, ein Symbol, das für sich jetzt so bestehen bleiben wird?
Es wird ja Ihr Leben teilen, in einen davor und in einen danach. Wenn Sie das Jahr mal zurückdrehen könnten, Frau Rakete, würden Sie dann 3 Wochen im Sommer womöglich sogar aussparen wollen?
Es gab einfach eine große Notwendigkeit, die Seenotrettung da durchzuführen. Die gibt es natürlich immer noch. Also die Situation ist heute überhaupt nicht besser als im Juni. Insofern, natürlich hätte ich mir das nicht gewünscht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich daran denke, wie es den Geflüchteten geht, was die alles erleben müssen in ihrem Leben, was die auch jetzt erleben, wo sie in Europa sind, wie schwierig das alles ist, dann möchte ich mich eigentlich nicht besonders beschweren. Ne? Denn uns allen geht es ja wirklich sehr gut, auch mir.
Und dann würden Sie auch wiederfahren, selbst wenn Sie vielleicht gerade irgendwo am Protestieren sind oder am Bäume pflanzen, je nachdem?
Das ist immer so eine Abwägung zwischen dem Schützen von Menschenrechten oder dem Naturschutz. Es kommt, denke ich, immer ein bisschen darauf an, wo man im aktuellen Moment etwas am effizientesten machen kann.
Carola Rakete heute unser Gast. Ich habe mich gefreut über dieses Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier waren im Studio.
Ja, sehr gerne.
Und das Buch, das sie veröffentlicht hat, zusammen mit Arne Weiß, heißt Handeln statt Hoffen, ist bei Drömer erschienen. Und das Geld aus diesem Buch, das geht nicht an Carola Rakete, sondern es geht an eine Menschenrechtsorganisation, die sich um Flüchtlinge kümmert.